Also Kapitel 8. Ich habe dieses Kapitel in 4 Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt, die Erhöhung Mordekais. Ja, das Buch Esther. Kapitel 8. Erstens die Erhöhung Mordekais, Kapitel 8, Verse 1 und 2. Dann zweitens die Fürbitte Esthers, Kapitel 8, Verse 3 bis 6. Also zweitens die Fürbitte Esthers, 8, die Verse 3 bis 6. Drittens der zweite Erlass des Königs, Kapitel 8, die Verse 7 bis 14. Der zweite Erlass des Königs, Kapitel 8, die Verse 7 bis 14. Viertens die Herrlichkeit Mordekais, 8, 15 bis 17. Viertens die Herrlichkeit Mordekais, 8, 15 bis 17. Lesen wir die beiden ersten Verse. An selbigem Tag gab der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans des Widersachers der Juden. Und Mordekai kam vor den König, denn Esther hatte ihm kundgetan, was er ihr wäre. Und der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman weggenommen hatte, und gab ihn Mordekai. Und Esther setzte Mordekai über das Haus Hamans. Wir sehen also hier an diesem Beispiel demonstriert, wie alle Macht und alles Gedeihen und aller Reichtum, den Gott den Bösen, den Gottlosen gibt, am Ende eben doch den Heiligen dienen muss. Schönes Beispiel dafür. Wir haben uns ja gefragt, warum lässt Gott die Bösen in dieser Welt gedeihen? In Hiob Kapitel 27, in den Versen 16 und 17, Hiob Kapitel 27, die Verse 16 und 17, da heißt es in dieser Rede Hiobs: Wenn ihr, also der Gottlose, Silber aufhäuft wie Staub und Kleider bereitet wie Lehm, er bereitet sie, aber der Gerechte bekleidet sich damit. Und Schuldlose teilen sich in das Silber. Sprüche 13, Vers 22. Hier steht: Das Gute vererbt auf Kindeskinder, aber des Sünders Reichtum ist aufbewahrt für den Gerechten. Also die Wohlfahrt der Gottlosen muss eben doch dem Volk Gottes und damit der Sache Gottes dienen. Auf seine Weise und zu seiner Zeit, und am Ende wird das uns allen offenbar werden. Wir sehen hier, wie Esther jetzt dem König kundtut, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Esther hatte ihm kundgetan, was er ihr wäre. Wir haben in Kapitel 7 gesehen, wie Esther sich mit der Not ihres Volkes identifiziert. Sie sagt: Ich und mein Volk sind verkauft, um vertilgt zu werden. Also sie identifiziert sich mit der Not des Volkes, mit dem Volk, das da niederliegt. Hier macht sie das Umgekehrte. Hier identifiziert sie einen aus dem Volk mit sich. Und wir haben in Kapitel 7 bei der Fürbitte Esthers für ihr Volk einfach daran gedacht, es erinnert uns daran, wie der Herr sich für die Seinen verwendet. Der Herr ist der Mittler, der Herr ist der Hohepriester seines Volkes. Und als der Hohepriester seines Volkes hat er sich mit dem Volk identifiziert, mit den Seinigen. Er ist ihm allen den Brüdern gleich geworden, kam in unsere Niedrigkeit, wurde unseresgleichen, lebt in unseren Umständen. Ein unbegreifliches Wunder. Unfassbar, dass der ewige, unumschränkte Gott, dass er, der in Gleichgestalt Gottes war, all das, was das für ihn bedeutete, dass er all diese Macht und all diese Möglichkeiten, die ihm die Gottheit gewährte, dass er auf all das verzichtet und Mensch wurde. In Niedrigkeit unter uns lebte. Und das Wunder ist, dass er das tat aus sich heraus, aus freiem Willen, aus seiner freien Gnade. Wir konnten ihn nicht herabziehen, wir konnten ihn nicht herablocken, wir konnten ihn nicht nötigen, wir konnten das auch nicht fordern, wir hatten kein Recht darauf. Wir hatten jedes Recht verwirkt durch die Sünde, und wenn wir schon irgendetwas verdient hätten, dann ja nur das Gericht. Aber er hat sich mit uns identifiziert. Und hier sehen wir das andere Wunder, und wir wissen nicht, welches das größere ist. Dass er nicht allein sich mit uns in unserer Niedrigkeit identifiziert hat, sondern auch uns zu sich erhöht. Und uns teilhaben lässt an seiner Herrlichkeit. Auch das ist vollends unbegreiflich. Unbegreifbar. Lesen wir dazu diese Verse, auf die ich jetzt angespielt habe. Hebräerbrief, Kapitel 2, Verse 17 und 18. Oder schon Vers 14, Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch ihr gleicherweise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Er wurde also den Kindern, die Gott ihm gegeben hatte, der Kinder wegen, wurde er ihnen gleich. Und nicht nur das, sondern er teilte auch das Urteil des Todes mit ihnen, nahm das Todesurteil auf sich. Und alle die Befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Und das kann man ja auch im Buch Esther sehen, einen schönen Vergleich. Durch diesen Mordbefehl, der ausgegangen war, von höchster Stelle in diesem Reich, von der höchsten Macht, die ganze Polizeigewalt und den ganzen Überwachungsapparat und Kommunikationsapparat, der in diesem Reich bestand, und die ganze Armee zur Verfügung hatte, um diesen Mordbefehl auszuüben, und dieser Mordbefehl stand über den Köpfen der Juden. Und dadurch Todesangst. Und genau so ist ein Erlass ausgegangen von höchster Stelle, ein Erlass, dass der Sünder sterben soll. Sterben muss in seiner Sünde. Und der Mensch tut gut daran, in Todesfurcht zu leben. Nun, wir haben es ja gelernt in diesem Jahrhundert, die Angst vor dem Tod zu verdrängen. Und nur nicht an den Tod zu denken. Und den Tod zu etwas so klinisch abgesondertem und verpacktem zu machen, dass der Tod kaum an uns herankommt. Es fehlt einfach plötzlich einer. Dann merken wir schon, der Tod hat uns jemanden entrissen. Aber das Sterben selbst, den Todeskampf, auch Ängste, all das ist unseren Blicken beraubt worden. Wir sollen es nicht sehen, man soll nicht daran erinnert werden. Und so kann man gut sagen, nein, nein, ich habe keine Angst vor dem Tod. Also man kann dann sagen, mit Woody Allen, als er einmal gefragt wurde, ob er Angst habe vor dem Tod, dann sagt er, nicht, dass ich Angst habe vor dem Tod, ich möchte einfach nicht dabei sein, wenn es passiert. Es war noch ehrlich. Damit hat er sehr deutlich gemacht, wir reden uns ja nur ein, wir hätten keine Angst vor dem Tod. Dabei haben wir Angst vor dem Tod. Oder wir sagen, wir hätten keine Angst vor dem Tod, weil er uns so entfernt ist, wenn wir an unserer Tafel sitzen und bechern und das Gute genießen, das uns da aufgetragen wird. Ja, er hat uns von dieser Todesfurcht befreit, durch den Tod. Das war des Todes Tod, der Tod Christi. Und hat so die Kinder, die Gott ihm gegeben hat, befreit. Steht nicht mehr, schwebt nicht mehr über unseren Köpfen. Wie dieses sprichwörtliche Damoklesschwert, von dem man nicht wusste, wann es fällt und einen erschlägt. Befreit. Und dann heißt es in den Versen 17 und 18, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, auf dass er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werden möchte, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. In allem den Seinen gleich. Aber er hat uns auch mit sich identifiziert. Eine Stelle dazu aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 17. Johannes 17, Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Eine Stelle aus dem Buch der Offenbarung. Offenbarung 3, 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Mit ihm auf seinem Thron. Und jetzt sehen wir, wie Mordecai auch Autorität bekommt. Er bekommt den Ring, den der König dem Haman gegeben hatte. Wir werden am Ende den Platz einnehmen, den der Fürst dieser Welt usurpiert hatte. Gott hat den Menschen erschaffen zur Herrschaft. Zur Herrschaft. Durch die Sünde haben wir die Herrschaft verloren. Der Fürst dieser Welt ist der Widersacher Gottes. Wir werden am Ende den Platz einnehmen, der dem Menschen, dem erlösten Menschen zusteht. Dazu eine Stelle aus dem Buch der Sprüche. Die Plätze werden getauscht. Der Gerechte wird aus der Drangsal befreit und der Gesetzlose tritt an seine Stelle. Sprüche 11, Vers 8. Dann kommt als zweites Die Fürbitte Esthers in den Versen 3 bis 6. Und Esther redete wiederum vor dem König und fiel zu seinen Füßen nieder, und sie weinte und flehte ihn an, die Bosheit Hamans des Agagiters abzuwenden und seinen Anschlag, den er wider die Juden ersonnen hatte. Und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen. Da erhob sich Esther und stand vor dem König, und sie sprach: Wenn es den König gut dünkt, und wenn ich Gnade vor ihm gefunden habe, und die Sache vor dem König recht ist, und ich ihm wohlgefällig bin, so werde geschrieben, die Briefe zu widerrufen, nämlich den Anschlag Hamans, des Sohnes Hammedatas, des Agagiters, die er geschrieben hat, um die Juden umzubringen, welche in allen Landschaften des Königs sind. Und wie vermöchte ich, das Unglück anzusehen, das mein Volk treffen wird, und wie vermöchte ich, den Untergang meines Geschlechts anzusehen? Das ist insgesamt die vierte Bitte, die Esther vorbringt. Die Beharrlichkeit, mit der sie das Wohl der Rettung ihres Volkes sucht, das bewegt uns. Und wir lesen hier, dass sie weint. Sie weinte und flehte ihn an. Dort, wo Esther in Kapitel 7 den König darum bittet, ihr Leben und das ihres Volkes zu retten, dort weint sie nicht. Ihr Leben ist jetzt gerettet, sie ist in Sicherheit. Mordecai, ihr Onkel, ist in Sicherheit. Aber sie hat keine Ruhe, bis ihr ganzes Volk nicht auch gerettet ist. Sie weinte damals nicht, als sie um ihre Rettung betete, aber sie weinte, als sie der Not ihrer Brüder gedachte. Wir lesen wiederholt im Alten und auch im Neuen Testament, wie Knechte Gottes wegen des Ergehens des Volkes Gottes weinten. Und wir können nicht immer weinen, obwohl es Knechte Gottes gegeben hat, die fast immer weinten. Jeremia, der weinende Prophet. Er hat so viel geweint, dass er sagt, oh, dass doch mein Haupt ein Brunnquell wäre. Jeremia Kapitel 9, Vers 1. Jeremia 9, Vers 1. Oh, dass mein Haupt Wasser wäre und mein Auge ein Tränenquell, so wollte ich Tag und Nacht beweinen die Erschlagenen der Tochter meines Volkes. Der Prophet Amos, er sagt, wehe denen, die nicht Leid tragen wegen der Wunde Josefs. Amos 6, Vers 1. Wehe den Sorglosen in Zion und den Sicheren auf dem Berg von Samaria. Und dann Vers 4, 5, 6, die auf Polstern von Elfenbein liegen und auf ihren Ruhebetten sich strecken und Fettschafe von der Herde essen und Kälber aus dem Maststall, die haben alles. Wohlstand, fehlt ihnen nichts, sind ganz zufrieden. Und sie faseln zum Klang der Harfe. Und sie ersinnen sich wie David Musikinstrumente, die Wein aus Schalen trinken, mit den besten Ölen sich salben und sich nicht grämen über die Wunde Josefs. Ein Herz, das kalt bleibt angesichts der Not des Volkes Gottes, das ist ein krankes Herz. Bei Amos. Die Not, die Sündhaftigkeit des Volkes. Und die meisten im Volk, die waren zufrieden, wir haben Wohlfahrt. Und die haben Lieder gesungen, haben gefaselt zur Harfe. und haben sich nicht gegrämt über die Wunde, über das Darniederliegen, das geistliche Darniederliegen Josefs, Israels. Und hier sehen wir eine Frau, die wirklich die Gesinnung einer Dienerin hat, eine Dienerin ihres Volkes. Sie trägt das Wohlergehen ihres Volkes auf ihrem Herzen. Ich weiß nicht, ob du auch schon geweint hast. Im Andenken an deine eigenen Sünden und auch im Andenken an die Sünden des Volkes Gottes. Ich weiß nicht, ob du das kennst, auch schon verzweifelt gewesen bist, dass du nicht wusstest, oh Gott, was soll aus deinem Volk werden? Wie lange noch soll es so weitergehen? Und wir sehen hier jemand, die sieht, ich bin jetzt davon gekommen, aber jetzt habe ich doch Verantwortung dafür zu sorgen und zu sehen, dass andere auch davon kommen und gerettet werden. Und es hat vorhin jemand gebetet, dass der Herr Arbeiter aussenden möchte in die Ernte. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, dass so wenige sind, die für die Ausbreitung des Evangeliums oder für das Wohlergehen des Volkes Gottes arbeiten. Ich weiß nicht, warum es so wenige sind. Ich weiß nicht, woran es liegt. Sind wir denn nicht alle dazu berufen? Haben wir nicht alle diese Verantwortung? Haben wir nicht alle dieses Vorrecht? Es kann nicht richtig sein, dass in den meisten Gemeinden ein paar sind und auch wenige sind, die wirklich am Auftrag des Herrn arbeiten. Am Auftrag, der uns gegeben ist, diese Botschaft der Errettung, die wir empfangen haben, zu verbreiten. Für sie zu leben, ein Leben für das Evangelium. Wie wenige leben wirklich für das Evangelium. Das ist das gleiche wie das Leben für den Herrn leben. Wir hörten das in diesen Vorträgen über die Apostel, über die Jünger des Herrn, für den Herrn leben. Das heißt gleichzeitig für seine Sache leben. Lebensinhalt. Ich weiß nicht, was euer Lebensinhalt ist. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Was wollt ihr? Wollt ihr vorankommen im Beruf? Ist das euer Ziel, euer Ehrgeiz? Oder ist euer Ehrgeiz, eine schöne Familie zu haben? Was ist euer Ehrgeiz? Oder wollt ihr wirklich für den Herrn und für seine Sache leben und für sein Volk leben? Wir lesen in Epheser 5, 25, Christus hat die Gemeinde geliebt. Die Gemeinde geliebt. Wenn ich jemanden liebe, dann ist mir sein Ergehen nicht gleichgültig. Wenn ich das Volk Gottes liebe, ist mir das Ergehen des Volkes Gottes nicht gleichgültig. Dann werde ich viel beten für die Geschwister, viel beten für das Volk Gottes und mich auch fragen, Herr, wie kannst du mich verwenden zum Wohl des Volkes Gottes? Ein Gebet Davids, das mich oft bewegt hat und das ich oft bete, oft, wenn ich allein bin. Immer wieder. Psalm 28, Vers 9. Psalm 28, Vers 9. Rette dein Volk. Segne dein Erbteil. Weide sie. Trage sie bis in Ewigkeit. Das ist das Herz eines Hirten. Der Hirte David trägt das Wohlergehen des Volkes Gottes auf seinem Herzen. Rette dein Volk. Rette dein Volk, oh Gott, rette dein Volk. Segne dein Erbteil, segne es, tu ihm Gutes. Weide sie, nähre sie, trage sie bis in Ewigkeit. Erbarme dich über dein Volk, erbarme dich über uns. Suche uns heim, wir brauchen dich, wir rufen zu dir. So sehen wir diese Frau flehen für ihr Volk. Und der Herr gebe uns, dass wir einmal sehen, was unsere Verantwortung ist, aber auch sehen, was unser ungeheures Vorrecht ist. Es ist das höchste Vorrecht, Diener des Allerhöchsten zu sein. Das ist ja unerhört. Diener des Allerhöchsten dürfen wir, können wir und sollen wir sein. Und dann sehen wir, wie der König Esther das goldene Zepter entgegenreicht. Ich weiß nicht, ob wir hieraus schließen müssen, ich nehme es an, einfach aus allen Angaben aus dem Buch Esther, dass Esther wieder ungebeten zum König ging. Sie hat wieder ihr Leben aufs Spiel gesetzt für das Volk. Sie hatte keine Ruhe. Sie konnte ihrer eigenen Rettung nicht recht froh werden, bis nicht ihr Volk gerettet war. Sie konnte sich dieses schönen Hauses, das Mordecai jetzt bekommen hatte, auch nicht recht freuen. Und so ging sie noch einmal zum König. In 1. Johannes 3, Vers 16 lesen wir, 1. Johannes 3, Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen, also für die Brüder zu sterben. Aber manche, die sind nicht einmal bereit, für die Brüder zu leben. Ja, die wollen nur für sich leben. Und sie erfährt, wie der König ihr das goldene Zepter entgegenhält, und es kommt dann zu einem zweiten Erlass, der diese Bedrohung abwendet. Fragen wir uns, was es wohl war, dass den König Ahas war dazu bewegt, ihr das goldene Zepter entgegenzuhalten. Nun, wir wissen es nicht, können einige Beweggründe vermuten, aber auf alle Fälle war das seine Entscheidung. Er hat gesagt, gut, ich strecke ihr das goldene Zepter entgegen. Er, der König, hat das entschieden. Diese Entscheidung hat ihm nicht jemand anders abgenommen. Er hat es getan. Ich will das, ich mache das. Und doch, und das macht ja dieses Buch deutlich, war es Gottes Vorsatz, denn dieses Volk musste gerettet werden. Und jetzt sehen wir hier zwei Dinge, die aufeinander wirken. Einerseits die freie Wahl des Menschen. Er entscheidet, und dabei tut er doch das, was Gott verordnet hat. Und da soll einmal einer dieses für uns unlösbare Rätsel, dieses Widersprüchliche lösen. Ich will hier einmal ein Beispiel aus der Geschichte Davids anführen. 2. Samuel 17. 2. Samuel 17. Absalom ist in Jerusalem, David ist vor ihm geflohen, und dann hat David seinem getreuen Gefährten, Mitstreiter, Diener Husai gesagt, geh du zurück nach Jerusalem und verwirre du den Rat des Ahitophel. Und dann betet ja David auch, wo er hört, Ahitophel hat sich zu deinem Vater geschlagen, hat David zum Herrn gerufen, oh Gott, verwirre den Rat des Ahitophel. Und nachher sendet er den Husai, den Arkiter, und sagt ihm, du geh hin und versuche den Rat Ahitophels durch einen Gegenrat zu verhindern. Denn David wusste, dass Ahitophel, der würde so klug raten, was Absalom zu tun habe, dass es für David ziemlich sicher das Ende bedeutet hätte. Und dann kommt es also so, Absalom spricht zu Ahitophel, 2. Samuel 17, 1. Nein, Ahitophel spricht zu Absalom, lass mich doch 12.000 Mann auslesen, mich aufmachen, diese Nacht David nachjagen. Ich werde über ihn kommen, während er müde ist und an Händen schlaff ist, und ihn in Schrecken setzen, und alles Volk, das bei ihm ist, wird fliehen, und ich werde den König allein schlagen, und so werde ich alles Volk zu dir zurückbringen, gleich der Rückkehr aller ist der Mann, den du suchst. Das ganze Volk wird in Frieden sein. Und das Wort war recht in den Augen Absaloms. Das war ein vorzüglicher Rat. Und in den Augen aller Ältesten Israels. Und Absalom sprach, rufe doch auch Husai den Arkiter, dass wir hören, was auch er sagt. Und Husai kam zu Absalom, und Absalom sprach zu ihm und sagte, nach diesem Wort hat der Ahitophel geredet. Sollen wir sein Wort ausführen? Wenn nicht, so rede du. Da sprach Husai zu Absalom, nicht gut ist der Rat, den Ahitophel diesmal geraten hat. Und Husai sprach, du kennst ja deinen Vater und seine Männer, dass sie Helden und dass sie erbitterten Gemütes sind, wie eine der Jungen beraubte Bärin auf dem Feld. Und dein Vater ist ein Kriegsmann, er wird nicht beim Volk übernachten. Siehe, er hat sich jetzt irgend in einer Schlucht oder sonst an einem Ort versteckt. Und es wird geschehen, wenn zu Anfang etliche unter ihnen fallen, so wird jeder, der es hört, sagen, es hat eine Niederlage unter dem Volk stattgefunden, das Absalom nachfolgt. Und ist er auch ein tapferer Mann, dessen Herz wie ein Löwenherz ist, so wird er sicher verzagen. Denn ganz Israel weiß, dass sein Vater ein Held ist und die bei ihm sind tapfere Männer. Sondern ich rate dir, dann gibt er einen anderen Rat. Und dann steht im Vers 14, Absalom und alle Männer von Israel sprachen, der Rat Husais des Akitos ist besser als der Rat Ahitophels. Nun, wer hat jetzt entschieden, es soll der Rat Ahitophels ausgeführt werden? Absalom und all die Leute, die um ihn herum standen. Das war ihre Wahl, ihre Entscheidung. Und dann steht hier, aber der Herr hatte es so angeordnet. Verstehen wir das? Ich muss ehrlich sagen, wie das funktioniert, ich begreife es nicht. Die haben doch gesagt, jetzt machen wir das so, das haben sie gewählt. Und doch steht, es war vom Herrn angeordnet, dass so geschehen musste. Der Herr hatte es so angeordnet, um den guten Rat Ahitophels zunichte zu machen, damit der Herr das Unglück über Absalom brächte. Und so wendet Gott oder lenkt Gott eben die Herzen der Könige, nicht indem Gott ihnen Gewalt antut und sie wie Roboter einfach steuert. Sie denken und urteilen und entschließen selber und doch von Gott verordnet. Tja, so stellt es die Bibel dar. Die Philosophen sollen auftreten und das erklären. Wir entschlagen uns dieses Versuchs, wir fallen nieder und beten an. Das sind Gottes Wege. Das ist Gottes Regierung. So führt er. Das ist nicht das einzige Beispiel. Noch ein Beispiel. Es gibt noch mehrere. Ich will noch ein zweites hier anführen. 1. Könige 12. Rehabeam, der Sohn Absaloms ist jetzt, der Sohn Salomons, danke, ist Thronfolger und er hat das Reich empfangen und jetzt kommt alles Volk, ganz Israel, nach Sichem und dann hat das Volk eine Bitte an den König. Sie bitten den König einfach, du mach uns doch bitte das Joch leicht, was es dein Vater Salomo uns machte. Er hat uns das Joch schwer gemacht. Und dann hat dieser Rehabeam sich zuerst mit den Alten beraten, was soll ich tun? Die Alten haben gesagt, du hör auf das Volk, du wirst es gewinnen, wenn du auf sie hörst. Dann fragt er seine Altersgenossen und seine Altersgenossen sagt ihm, dem Volk musst du zeigen, wer der Meister im Haus ist. Und hat dem Volk eine schroffe Abfuhr erteilt. Mein kleiner Finger, sagt er, ist so dick wie die Lenden Salomos. Also wenn ihr findet, Salomo habe es dick getrieben, ich werde es noch um ein mehrfach dickeres, mit euch, mehrfach dicker mit euch treiben. Und dann steht im Vers 15, so hörte der König nicht auf das Volk. Er hatte entschieden. Ich folge dem Rat der jungen Leute, meiner Altersgenossen. So hörte der König nicht auf das Volk. Denn es war eine Wendung von Seiten des Herrn, auf dass er sein Wort aufrecht hielte, welches der Herr durch Achia, den Siloniter, zu Jerobeam, dem Sohn Nebats, geredet hatte. Es musste sich ein Gerichtswort erfüllen. Gott hatte der Sünden Salomos wegen gesagt, das Reich muss geteilt werden. Das musste geschehen. Und doch geschah es durch die freie, törichte Wahl Rehabeams. Er wählte, und doch geschah das, was Gott verordnet hatte. Und so ist Ahasveros wohl der Entscheidende und Handelnde, und doch tut er das, was Gott verordnet hat. Und hält Esther das goldene Zepter entgegen, und sie darf ihre Bitte aussprechen. Nun, ihre Bitte ist, dass der Erlass widerrufen wird. Und er kann nicht widerrufen werden. Das steht im Vers 8 ausdrücklich. Verse 7 und 8, und der König Ahasveros sprach zu der Königin Esther und zu Mordekai, dem Juden, siehe, das Haus Hamans habe ich Esther gegeben, und ihn hat man an das Holz gehängt, darum, dass er seine Hand an die Juden gelegt hat. So schreibt ihr nun im Namen des Königs betreffs der Juden, wie es euch gut dünkt, und untersiegelt es mit dem Siegelring des Königs. Denn eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegelring des Königs untersiegelt ist, kann nicht widerrufen werden. Also der König kann den ersten Erlass nicht widerrufen, aber er gibt Vollmacht seinem zweiten Erlass, der dem ersten entgegenwirken kann. Nun, natürlich folgte das aus dieser schon mehr als einmal jetzt von uns bemerkten persischen Torheit, dass ein Beschluss eines Perserkönigs nicht rückgängig gemacht werden kann. Das ist natürlich Anmaßung, ein Mensch maß sich etwas an, das eigentlich nur Gottes ist. Etwas zu sagen, das nie zurückgenommen werden muss. Und tatsächlich ist es in Gottes Regierung genauso. Gott hat verfügt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Diesen Erlass hat Gott nie zurückgenommen. Nie. Gilt immer noch. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Des Tages, du davon isstest, wirst du sterben. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Das bleibt. Und alle Folgen davon. Und wir tragen diese Folgen, wir tragen die Folgen dieses Beschlusses, der Sünde natürlich, auf welche dieser Erlass von höchster Stelle ausging, wir tragen ihn unser Leben lang. Die Folgen davon. Ein gerechter Gott kann nicht zurücknehmen, was aus seinem Munde gegangen ist. Daher musste Christus sterben. Daher musste Christus sterben. Hätte Gott dieses Wort zurücknehmen können, hätte Christus nicht sterben müssen. Hätte es Rettung gegeben ohne seinen Tod. Aber es kann nicht sein. Und es bleiben der Sünde wegen Drangsal und Not in der Welt. Die bleiben. Seit dem Sündenfall. Dornen, Disteln, Schweiß. Mit Schmerzen gebären, Tod. Staub bist du, zu Staub sollst du werden. All das bleibt. Gott nimmt also diesen Erlass nicht zurück, aber Gott hat gewissermaßen ein zweites Mal geredet, einen zweiten Erlass in die Welt gegeben, der uns jetzt befähigt, trotz dieses Erlasses dem Tod zu entrinnen. Und er hat einen zweiten Erlass gegeben, der uns befähigt, in einer Welt der Widerwärtigkeiten, in einer Welt der Anfeindung, in einer Welt der Feinde Gottes und des Evangeliums zu bestehen und zu überwinden. Das ist der Sinn des zweiten Erlasses. Lesen wir weiter jetzt die Verse 9 bis 14. Da wurden die Schreiber des Königs gerufen zu selbiger Zeit im dritten Monat, das ist der Monat Sivan, am 23. desselben, und es wurde nach allem, was Mordokai gebot, an die Juden geschrieben und an die Satrapen und an die Landpfleger und die Fürsten der Landschaften, die von Indien bis Äthiopien waren, 127 Landschaften, nach der Schrift jeder einzelnen Landschaft und nach der Sprache jedes einzelnen Volkes, und auch an die Juden nach ihrer Schrift und nach ihrer Sprache. Und er schrieb im Namen des Königs Ahasveros und untersiegelte mit dem Siegelring des Königs. Und er sandte durch die berittenen Eilboten, welche auf den Rennern der königlichen Gestüte ritten, Briefe, worin geschrieben stand, was? Dass der König den Juden, die in jeder einzelnen Stadt wären, gestattet habe, sich zu versammeln und für ihr Leben einzustehen, zu vertilgen, zu töten und umzubringen, alle Heeresmacht von Volk und Landschaft, die sie, ihre Kinder und Frauen bedrängen würden, und ihre Beute zu plündern. An einem Tag in allen Landschaften des Königs Ahasveros, am 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und auf das der Befehl in jeder einzelnen Landschaft erlassen würde, war deine Abschrift des Schreibens allen Völkern bekannt gemacht, und zwar damit die Juden auf diesen Tag bereit wären, sich an ihren Feinden zu rächen. Die Eilboten, welche auf den königlichen Rennern ritten, zogen auf das Wort des Königs schleunig und eilend aus, und der Befehl wurde in der Burg Susan erlassen. Dieser Befehl befähigt also die Juden, ihren Feinden zu widerstehen und ihre Feinde zu überwinden. Und so hat uns Gott im Evangelium ewige Rettung gegeben, ja, aber er hat uns auch die Kraft gegeben und alle Ausrüstung gegeben, der Feindschaft, die der Sünde wegen in dieser Welt ist, zu widerstehen. Und in diesem Kampf zu überwinden. Dieser zweite Erlass führt auch dazu, dass jenes Gericht, das sich die Feinde der Juden ausgedacht hatte, dass dieses Urteil jetzt auf sie zurückfällt. Das sehen wir jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Buch. Wir sahen das am Ende des Haman und wir sehen das auch hier. Gott verfährt in seiner gerechten Regierung so, dass der Mensch eben das erntet, was er gesät hat, dass ihm mit dem Maß zugemessen wird, mit dem er auch eingetränkt hatte, Matthäus 7,2. Und darum wird die vom Feind in Gang gesetzte Bosheit nicht einfach aufgehoben, sondern die Heiligen bekommen den Befehl, dem Feind seine Bosheit einzuzahlen. Eine Stelle dazu aus dem Alten Testament, Psalm 149. Psalm 149, die Verse 6 bis 9. Lobeserhebungen Gottes seien in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache auszuüben an den Nationen, Bestrafungen an den Völkerschaften. ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln. An ihnen auszuüben das geschriebene Gericht, das ist die Ehre aller seiner Frommen. Und in neutestamentlicher Sprache, unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und die ganze Waffenrüstung ist uns gegeben für diesen Kampf. Und der Herr sagt seinen Jüngern, siehe, ich gebe euch Gewalt, auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Lukas Kapitel 10, Vers 19. Siehe, ich gebe euch die Gewalt, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Diese Gewalt, diese Befähigung gibt uns das Evangelium. Und es ist wirklich so. Ja, der Herr rettet uns. Er rettet uns aus dem Tod. Aus dem ewigen Tod. Aber er nimmt die Folgen der Sünde noch nicht weg. Der erste Erlass besteht noch. Und wir müssen durch eine feindlich gesinnte Welt und gegen Feinde hindurch ans Ziel gehen. Gott hat das einfach so verfügt und verordnet. Und eines, was dadurch geschieht, ist das, was ich schon sagte, die eigene Bosheit der Feinde wird auf ihren eigenen Kopf zurückgebracht. Ein zweites, was dadurch geschieht, ist, dass das Volk Gottes durch diese Widerwärtigkeiten, durch das es jetzt hindurch muss, mit Gottes Hilfe, Vermöge Gottes Verheißungen, durch Gottes Beistand, dass es durch diese Widerwärtigkeiten und durch diesen Kampf zubereitet wird für den Tag, an dem es mit Christus über der ganzen Schöpfung herrschen wird. Das sollen wir eines Tages tun. Wir sind dazu berufen, mit Christus zu herrschen und die Welt und die Engel zu richten. Wir müssen doch darauf vorbereitet und dazu geschult werden. Dieses Leben ist die Vorbereitung darauf, auf unsere eigentliche Bestimmung. Und all diese Widerwärtigkeiten und all dieser Kampf, diese dienen unserer Vorbereitung auf dieses Ziel. Schlagen wir einige Verse dazu auf, aus dem Neuen Testament. 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 18. Dieses Gebot vertraue ich dir, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, auf dass du durch dieselben den guten Kampf kämpfest. Einen Kampf kämpfen. 1. Timotheus 6, 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Widerwärtigkeiten. 2. Timotheus 1. Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium. Nun, hier sagt Paulus, oder mit dieser Aussage will Paulus sagen, nimm Widerwärtigkeiten in Kauf und tritt ihnen entgegen. Wenn man hört, er leide Trübsal, dann denkt man mehr einfach an das passive Erdulden, eben wie einen Regentag, wir können nichts daran ändern, den müssen wir hinnehmen. Aber hier steht im Griechischen Kako, Pathein und Kakos. Das ist nicht Leiden oder Trübsal, sondern Widerwärtiges, Übles, Schlechtes, das wir uns überhaupt nicht wünschen. Und eine Aufforderung, solchen Widerwärtigkeiten entgegenzutreten. Sie gehören dazu. Und in Kapitel 2, Vers 3, nimm teil an den Trübsalen. Wiederum, erleide Widerwärtiges mit dem Evangelium. Nun, es will uns ja nicht so unmittelbar einleuchten. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir es lieber anders hätten. Natürlich hätten wir es lieber anders. Dass das Leben nach der Bekehrung, der Wiedergeburt, der Errettung, wie ein Tanz wäre, ein Walzer, bis in den Himmel. Aber es ist nicht so. Das ist Wunschdenken. Und es ist einfach töricht, Wunschdenken nachzuhängen. Die Wirklichkeit ist die, durch die Sünde haben wir Böses in die Welt gebracht. Und Gott muss uns erziehen, indem wir jetzt durch Böses hindurch müssen, als seine Heiligen. Widerwärtiges erleiden, dem entgegentreten, den Kampf kämpfen und zur Ehre des Herrn, überwinden. Nicht allein zu unserer Erziehung, sondern auch zur Ehre des Herrn. Und wie verherrlicht das Gott? Wie wird er verherrlicht? Und wie werden die Feinde Gottes und der Feind Gottes und der Feind seiner Heiligen beschämt, wenn ehemalige Knechte der Sünde, Knechte Satans, vom Herrn errettet und so verwandelt worden sind, dass sie ihn jetzt niederringen können. Dass sie jetzt ihn überwinden. Was für eine Proklamation des Triumphes der Errettung, des Triumphes der Gnade. Und so wollen wir zu unserer Erziehung und auch zur Ehre des Herrn diesen Weg einfach annehmen. Da geht der Weg durch. Vom Herrn gewiesen. Ein zweiter Erlass. Nehmt die Waffen, bereitet euch vor, tretet dem Feind entgegen. Und dieser Erlass beruht auf Autorität von höchster Stelle. Wir haben Gottes Autorität hinter uns. Und natürlich sind die Feinde der Juden erschrocken, als sie das hörten. All diese Briefe in allen Landschaften. Mit dem Siegel des Königs unterzeichnet. Und da wussten sie mit einem Mal, der König ist jetzt gegen uns. Und der König des Himmels ist gegen unsere Feinde, mit uns. Wir haben also auch alle Ursache, diesen Kampf getrost aufzunehmen. Beachten wir einmal, was in Kapitel 8 im Vers 7 steht. Kapitel 8, Vers 7. Der König Ahasveros sprach zur Königin Esther und zu Mordecai, den Juden, siehe, das Haus Hamans habe ich Esther gegeben und ihn hat man an das Holz gehängt. Ich weiß auch nicht, warum er auf das verweist. Kann mehrere Ursachen haben, aber ich mache jetzt eine Anwendung. Von dieser Tatsache ausgehend, Haman ist jetzt aufgeknöpft, ist gerichtet worden, schreibt jetzt einen neuen Erlass. Der Feind ist am Kreuz besiegt worden. Und von da aus kommt dieser neue Erlass, dass wir jetzt im Namen des Herrn diesem Feind entgegentreten, der besiegt ist, aber immer noch da ist. Der Teufel ist besiegt, der Herr hat ihn durch den Tod zunichte gemacht, den, der die Macht des Todes hatte, aber er hat noch Macht. Er geht noch umher wie ein brüllender Löwe. Er ist noch der Verführer und der Versucher. Aber er ist besiegt. Und der Sieger ist jetzt mit uns, für uns. Wenn wir von Gott auf die große Rettungstat seines Sohnes verwiesen werden, wenn Gott uns sagt, schau doch, was ich dort auf Golgatha getan habe. Für euch. Wie können wir dann noch daran zweifeln, dass er wirklich mit und für uns ist? Und wenn Gott für uns ist, und wenn Gott mit uns ist, wer will dann wieder uns sein? Wir haben also die größten Verheißungen für diesen Kampf, und wir haben alle Mittel für diesen Kampf. Also lasst uns diesen Weg gehen und nicht diesen Träumen nachhängen.
wie das Christenleben etwas schöner und bequemer werden könnte. Das sind einfach Träume, wirklich Träume. Wir sind nicht dazu da. Das Evangelium hat nicht zur Absicht, uns zu den glücklichsten Menschen auf Erden zu machen. Wirklich nicht. Sondern uns zu erretten von der Sünde, uns zu befreien von unserem Eigenwillen und uns zu befreien für Gott, für seinen Willen, für seine Sache. Um bei ihm zu sein und um eines Tages mit Christus, dem Sohn Gottes, zu herrschen und die Welt zu richten. Tja, das sind ja unerhörte Mitteilungen. Aber so steht es einfach geschrieben. Und so wollen wir getrost diesen Weg gehen, 2. Petrus 1. 2. Petrus Kapitel 1, Verse 3 und 4. Hier sagt Petrus auch, Gott hat uns alles gegeben. Alle Mittel hat er uns gegeben. Und die größten Verheißungen. Lass uns doch den Weg gehen. Gehen. Die Herausforderung annehmen. 2. Petrus 1, Verse 3 und 4, dass eine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat. Alles. Er hat uns sein Wort gegeben. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er hat uns die Heiligen gegeben. Die Heiligen Gottes, die uns ermuntern. Wenn wir nicht mehr können, sagen sie, komm, wir machen weiter. Reden uns Mut zu. Erinnern uns an die Verheißungen Gottes. Erinnern uns an die Treue Gottes. Und wir stehen auf und wir gehen weiter. Und wir danken dem Herrn. Auch für die Gabe der Heiligen Gottes. Er hat uns alle Mittel in die Hand gegeben. Und alle Verheißungen gegeben. Dass seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, auf dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, indem ihr entflohen seid dem Verderben, das in der Welt ist durch die Lust. Und so wollen wir das nicht vergessen. Wir haben jetzt viel von Vorsehung gehört. Und es wäre eine ganz große Torheit. Dächten wir, ja, wenn Gott alles lenkt nach seinem Rat und in seiner Allmacht, Allwissenheit, Souveränität, ja, dann kommt ja alles in Butter. Ja, es ist zwar wahr, aber daraus den Schluss zu ziehen, dann warte ich einfach auf diesen schönen Tag. Ah, am liebsten schlafen, bis er kommt, dieser schöne Tag. Nein, die Tatsache, dass Gott alles erfüllt nach dem Rat seines Willens, nach seinem Vorsatz, enthebt uns nicht unserer Verantwortung. Und das scheint uns auch widersprüchlich, aber die Bibel sagt es einfach. Wir sind verantwortlich. Das, was uns Gott in die Hand gegeben hat, zu gebrauchen. Die Mittel zu verwenden, um diesen Weg zu gehen. Dahin durchzugehen. Es bleiben noch einige Minuten. Wie viele noch? Nein, nein, so lange mache ich nicht mehr. So lange mache ich nicht mehr so. Nur noch einige wenige Gedanken. Wir müssen zum Schluss kommen. Der Vers 9, wenn wir jetzt an diesen zweiten Erlass denken, und da wird so ausführlich, nahezu betulich, geschrieben, was da alles geschieht und wer alles tut und so weiter. Ich habe so gestern meine Tochter gefragt, ob sie wisse, was betulich ist. Ja, natürlich. Und nachher haben wir das Wörterbuch von Warig hervorgeholt und da steht es also schön. Also liebevoll, aber etwas umständlich so etwas machen, das ist betulich. Also es wird so ausführlich, wird hier beschrieben und wiederholt in alle Sprachen, alle Länder, Abschriften, jedes Volk, das alles wissen. Diesen zweiten Erlass und auch alle wissen. Der erste Erlass des Königs war auch universal. Der Tod ist zu allen durchgedrungen. Aber jener Erlass, der das Mittel jetzt zur Verfügung stellt, um gegen den ersten Erlass, also diesen ersten Erlass und die Folgen erfolgreich zu überwinden, soll auch universal verbreitet werden. erinnert uns eben an den Auftrag, das Evangelium überall hin zu verbreiten und auch das Volk Gottes überall zu lehren und in diesen Wahrheiten zu befestigen, diesen uns verordneten Kampf zu kämpfen und den uns verordneten Auftrag wahrzunehmen. Und dann lesen wir die Verse 15 bis 17, diesen Abschnitt, den ich überschrieben habe mit die Herrlichkeit Mordokais. Und Mordokai ging vom König hinaus in königlicher Kleidung von purpurblauer und weißer Baumwolle und mit einer großen goldenen Krone und in einem Mantel von Byssus und Purpur, und die Stadt Susan jauchzte und war fröhlich. Den Juden war Licht und Freude und Wonne und Ehre zuteil geworden, und in jeder einzelnen Landschaft und in jeder einzelnen Stadt, überall, wohin das Wort des Königs und sein Befehl gelangte, war Freude und Wonne bei den Juden, Gastmahl und Festtag. Und viele aus den Völkern des Landes wurden Juden, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Also der gleiche Mann, der vor gar nicht langer Zeit in Sacktuch und in Asche gesessen war, ist jetzt in Prunkgewänder gekleidet. Aber beachten wir die Reihenfolge. Das ist Gottes Reihenfolge. Zuerst Erniedrigung, dann Erhöhung. Wer sich jetzt erniedrigt, wird dann erhöht werden. Das ist die Reihenfolge. Wer sich in dieser Welt erhöht hingegen, der wird erniedrigt werden. Das haben wir an Haman gesehen. Und die Stadt Susan jauchzte. Sprüche 11, Vers 10 sagt, dass bei der Wohlfahrt der Gerechten die Stadt oder die Menschen jauchzen. Sprüche 11, Vers 10. Die Stadt frohlockt beim Wohl der Gerechten und beim Untergang der Gesetzlosen ist Jubel. Die ganze Schöpfung wird jauchzen, wenn der Böse und das Böse endgültig gestürzt und verbannt sind, und der Gerechte auf dem Thron sitzt, dann wird die ganze Schöpfung jubeln. Und dann werden auch die jubeln, die auf seiner Seite und in seiner Sache gewandelt, marschiert, gearbeitet und gekämpft haben. Die werden dann jubeln, wirklich jubeln, ohne Ende jubeln. Dann werden tausendmal tausend Stimmen, das Rauschen wie viele Wasser, und wie das Rollen der Donner werden dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, ihr Lob, ihren Jubel bringen. Denn Juden wurde Licht, Freude und Wonne für kurze Zeit, nur eine Vorwegnahme dessen, was dann am Ende geschehen wird. Ewige Freude wird über den Erlösten sein, wenn dieser gewaltige Jubelchor am Tag der Hochzeit des Lammes angestimmt wird. Und viele aus den Völkern des Landes wurden Juden. Das ist ja wieder bemerkenswert. Was hatte dazu geführt, dass hier viele Juden wurden, viele des Landes Juden wurden? Am Anfang stand dieser Rat Hamans, dieses Volk auszurotten. Also der Anschlag des Haman, dieses Volk zu vernichten, führte dazu, dass es gemehrt wurde. Gott wendet eben die Anschläge des Bösen zum Wohl, zum Guten der Seinigen. Wir lesen in 2. Mose 1, Vers 12, je mehr der Pharao die Kinder Israel drückte, desto mehr mehrte es sich. Einige von euch kennen sicher dem Namen nach Bhakt Singh, ein indischer Evangelist und Gemeindegründer, durch den angefangen ja so in den 40er Jahren oder späten 30er Jahren bis heute, natürlich nicht durch ihn allein, aber durch dieses Werk, das in seinem Zusammenhang in Indien geschah, 800 oder 900 Versammlungen entstanden sind, nach neutestamentlichem Muster. Und dieser Bhakt Singh, er wurde sehr angefeindet am Anfang. Als er anfing, zwei Dinge zu tun, zu taufen, die Gläubigen, und dann auch Gemeinden zu gründen, wo man das Brot brach, hat man auf allen Kanzeln in Indien vor diesem gefährlichen Bakterien gewarnt. Überall vor ihm gewarnt. Und ihn angeschwärzt, wie man nur konnte. Mit dem Ergebnis, dass alle Leute ihn hören wollten. Und je mehr man vor ihm warnte, desto mehr Menschen wollten diesen gefährlichen Mann hören. Und so kamen umso mehr Menschen zum Glauben und immer mehr kamen zum Glauben. So wendet Gott die Anschläge des Feindes zur Förderung seiner Sache. Und wir sind daran erinnert worden, wie Paulus im Gefängnis in Philippi schreiben kann, meine Umstände sind mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Philipper 1, Vers 12. Die Feinde haben es geschafft, den Paulus zu verleumden, zu denunzieren, jetzt sitzt er im Gefängnis. Und das hat nur dazu geführt, dass das Evangelium sich noch mehr ausbreitete. Ja, diesem Gott dienen wir, seiner Sache dienen wir. Das muss ja eine großartige Sache sein, einem solchen Herrn, einem solchen Gott zu dienen. Also lasst uns ihm dienen.